Herzlich willkommen zum Podcast Ethics and Euros. Sina und Karin von Eukokredit treffen sich auf einen fairen Kaffee mit inspirierenden Talkgästinnen aus aller Welt. Beim Geruch der Kaffeebohne bringen sie Meinungen und Generationen zusammen und sprechen darüber, wie Geld sinnvoll eingesetzt werden kann. Und nun viel Spaß mit Ethics and Euros.
Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge Ethics and Euros. Mein Name ist Karin und ich arbeite für Eukokredit in Deutschland. Ja, was wir kaufen, was wir konsumieren und wo wir unser Geld anlegen, all das hat, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht direkt ersichtlich ist, eine Auswirkung, beispielsweise auf Umwelt und Menschenrechte. Deshalb möchte ich dieser Folge einmal über Fairness sprechen. Wie kann Fairness zum Hebel für echten gesellschaftlichen Wandel werden? Und ich freue mich sehr, dass heute zwei Gäste bei mir im Kölner Tonstudio sind. Ganz herzlich willkommen, Kenza Podier und Andreas Paul.
Hallo.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr beiden da seid. Ich freue mich sehr. Vor allem, es ist Premiere. Für mich ist das erste Mal, dass ich wirklich mit zwei Gästen vor Ort im Studio bin. Also schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Ja, es wird heute um das Thema Fairness gehen. Eukokredit hat sich dem Bereich des fairen Investierens verschrieben. Welchen Fairness-Bereich deckt eure Organisation denn ab und was ist eure Aufgabe dort?
Ich bin Kenza, ich arbeite bei Femnet. Wir sind ein Verein, der sich mit Menschenrechten und Arbeitsrechten in der Textillieferkette beschäftigt. Wir arbeiten hauptsächlich auf der Stufe der Konfektion, das heißt dort, wo die Sachen zusammengenäht werden in den Fabriken. Aber das deckt eigentlich auch schon die ganze Kette ab, wenn man so möchte. Und so decken wir auch den Bereich Fairness ab, würde ich sagen. Wir setzen uns dafür ein, dass Näherinnen und ArbeiterInnen in der Textillieferkette menschenwürdige Jobs haben, ein existenzsicherndes Einkommen. Und wenn das nicht fair ist, dann weiß ich auch nicht.
Und du, Andreas?
Ja, ich bin Andreas. Ich bin Mitglied des KfD-Bundesvorstandes, geistlicher Leiter der KfD. Und die KfD ist Gründungsmitglied von Fairtrade Deutschland. Das heißt, wir engagieren uns quasi von Anfang an auch im fairen Handel. Und das passt zu unserem Gesamtengagement, denn wir treten ein für Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen in Deutschland und weltweit. Und deshalb gehört für uns das Engagement für faire Arbeitsbedingungen und Geschlechtergerechtigkeit weltweit zur DNA.
Nochmal für alle Hörerinnen zur Ergänzung, KfD ist die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands.
Ganz genau, wir sind der größte katholische Frauenverband in Deutschland.
Und du hast aber auch eine Doppelfunktion, du bist ja nicht nur beim KfD, sondern auch mit der Hälfte bei Miserio.
Richtig, seit 2017 bin ich in der Bildungsabteilung von Miserio als Referent, dort im Team Fastenaktion. Und ja, Miserio ist ja auch ganz wichtig im fairen Handel als Initiator von Fairtrade, aber auch von Fairhandelsunternehmen wie der GEPA.
Das habe ich vor allem deshalb nochmal gerade kurz erwähnt, denn unsere drei beziehungsweise vier Organisationen sind ja extrem eng verbandelt miteinander. Also Femnet und Eukokredit haben schon sehr oft Organisationen veranstaltet, hier in der Köln-Bonner Region. Die KfD und Miserio sind nämlich beide bei Eukokredit investiert. Und so wie ich auch schon hörte, haben eure beiden Organisationen, KfD und Femnet, auch untereinander schon Veranstaltungen gemacht. Also es gibt sehr viele Überschneidungspunkte. Aber auch ein sehr wichtiger Überschneidungspunkt ist eben die Mitgliedschaft bei Fairtrade. Und war auch ein bisschen die initiale Idee für diese Folge, denn ihr beiden, ihr wart im Auftrag von euren Organisationen, gemeinsam mit einer Eukokredit-Kollegin von mir, sowie weiteren Mitgliedsorganisationen von Fairtrade, gerade in der Dominikanischen Republik. Erzählt doch mal, was habt ihr da gemacht und warum wart ihr da?
Es war fantastisch.
Das ist schon mal eine sehr schöne Zusammenfassung.
Mehr braucht man nicht zu sagen. Ja, wir waren dort zusammen mit vielen anderen Mitgliedsorganisationen und Fairtrade hat eingeladen, mit uns dorthin zu gehen und zu sehen, wie die Arbeit von Fairtrade dort wirkt vor Ort. Wir haben Bananen und Kakao als Produkte angeschaut, die dort angebaut werden und haben im Prinzip die gesamte Kakaokette, die in der Domrep stattfindet, angeschaut in verschiedenen Stationen und haben 2 Tage mit Bananen verbracht.
Genau, also Fairtrade lädt kann man sagen, regelmäßig, so alle 3-4 Jahre die Mitgliedsorganisationen ein, Fairtrade eben vor Ort in der Wirkung kennenzulernen. Und die Reise hatte eine super Dramaturgie, weil wir einfach von dem Montag, an dem wir gestartet sind, bis zu dem Freitag so das Gefühl hatten, wir steigen immer tiefer ein und die Genossenschaften, die wir besucht haben, wurden immer breiter auch in ihrem Engagement und auch in der Art und Weise, wie sie durch Fairtrade auch groß werden konnten und damit stark für die Menschen, die sich in diesen Kooperativen vereinigen.
Ist immer dann noch mal was anderes, wenn man wirklich vor Ort ist und das mit eigenen Augen sehen kann, dass es wirkt. Also mich begeistert das auch immer, wenn ich mit Eukokrat unterwegs bin und dann vor Ort sehe, das, was ich sonst auch erzähle, das kann ich jetzt wirklich bestätigen, das hilft und das wirkt. Was hat euch denn besonders beeindruckt? Habt ihr so ein Highlight von der Reise?
Also was ich tatsächlich jetzt schon im Nachgang öfter akzentuiert habe, das war bei der eben von Kenzer schon erwähnten Bananenkooperative, wo wir 2 Tage verbracht haben, die durch die Prämiengelder Gesundheitszentren aufgebaut haben. Und die Breite der Wirkung dieser Gesundheitszentren und das Engagement zu sagen, wir schaffen hier etwas für die gesamte Gemeinschaft, nicht nur für die Mitglieder unserer Genossenschaft, unsere ArbeiterInnen, sondern für alle, die bei uns zum Umfeld gehören, für unsere Region einen echten Mehrwert. Und das war sicherlich ein Punkt, den ich persönlich besonders beeindruckend fand, auch in der Art und Weise, wie damit Fairtrade die Grundlagen liefert, dass Menschen ja selber die Voraussetzungen, selber eine Infrastruktur schaffen können. In dem Fall hat ein Mitglied des Vorstands gesagt, was der Staat eigentlich tun müsste, aber nicht tut, das können wir dank Fairtrade der Gemeinschaft zur Verfügung stellen. Und gerade auch Gesundheitsversorgung ist ja ein extrem wichtiges Feld.
Ja. Absolut. Ja, ich glaube, ich würde da mitgehen. Ich fand das auch ziemlich beeindruckend zu sehen, was sie da auf die Beine gestellt haben in dem speziellen Fall und in allen anderen eigentlich auch. Ich glaube, in dem speziellen Fall fand ich es auch echt von der Breite her beeindruckend. Das war nicht einfach nur ein Gesundheitszentrum, sondern sie haben dann tatsächlich mobile Gesundheitsversorgung auch organisiert, die dann auf die Felder fährt und dort regelmäßig Zugang zu Gesundheitseinrichtungen ermöglicht, wo es vielleicht nicht möglich gewesen wäre. Ich glaube aber insgesamt fand ich am beeindruckendsten, wie viel Engagement dahinter steht und wie viele Leute sich so engagiert für sowas einsetzen, für das Thema fairen Handel. Aber auch das, was damit zusammenkommt, eben dieses Übernehmen von Aufgaben, die der Staat eigentlich zur Verfügung stellen sollte. Und trotz aller Schwierigkeiten, die ihnen in den Weg geworfen werden, einfach so sind so, ja, wir machen weiter, egal was passiert, wir machen weiter und wir tun das für unsere Gesellschaft, wir tun es für unsere Gemeinde hier vor Ort und für alle, die da drin involviert sind. Das fand ich schon mit am beeindruckendsten.
Ihr wart ja auch bei Conacado. Und ich erwähne das deshalb, weil Conacado ist auch ein Partner von Eukokredit. Also wir haben gemeinsam einen Partner, Fairtrade und Eukokredit. Conacado ist einer davon, da Eukokredit ja auch den Bereich Landwirtschaft finanziert. Das heißt, da eben schwerpunktmäßig Gelder zur Verfügung stellt, vor allem eben Kooperativen. Und oftmals gibt es eben Überschneidungspunkte zwischen Fairtrade und Eukokredit bei den Partnern. Und aus diesem Grund und für einen schönen Einstieg in den Podcast dachte ich, ich habe mal was.
Schokolade.
Ja, ich habe schon angekündigt. Es gibt Schokolade. Ich reiche die euch schon mal rüber, dann könnt ihr die schon mal öffnen und verköstigen. Und ich erzähle mal allen Zuhörenden, was ich hier gerade überreicht habe. Es ist eine Schokolade von El Puente, Geschmacksrichtung Cappuccino. Genau, richtig. Gerne auch aufmachen und einmal verköstigen. Genau, und die Schokolade habe ich eben deshalb ausgewählt, weil da drin die Kakaobohnen sind von Conacado. Und ich dachte, das ist doch ein schöner Einstieg. Was habt ihr denn von Conacado noch mitgenommen an Erinnerung von der Kooperative?
Conacado war riesig. Ich war sehr beeindruckt davon. Es war die letzte Station tatsächlich bei uns. Es war am Freitag. Ich versuche nebenbei diese Box aufzumachen. Und ich war beeindruckt davon, wie groß das war. Und die hatten so viel Technologie. Wir haben von den anderen gehört, die in Westafrika waren und dort eben auch Schokolade angeschaut haben, dass dort noch viel von Hand passiert. Und ich fand es sehr beeindruckend, dass dort sie sich die Maschinen und die ganze Fabrik so unter anderem mit den Fairtrade-Prämien zusammen gebaut haben quasi und da so viel Energie reingesteckt haben. Was ganz cool ist, ich habe Geografie studiert und wir haben immer viel über Lieferketten gesprochen. Und das, was im Studium immer kam, war, man muss dafür sorgen, dass die Wertschöpfung im Land bleibt. Mhm. Und wenn man irgendwie Entwicklung haben möchte, dann muss die Wertschöpfung bis soweit es geht im Land bleiben. Und gerade bei Kakao passiert es eben oft, dass nur das Produkt, also das Rohprodukt, die Kakaobohnen dann verschifft werden und in anderen Ländern weiterverarbeitet werden. Und bei Conacado fand ich ziemlich beeindruckend, dass die eben diesen Schritt noch weitermachen und die Kakaobohnen selber weiterverarbeiten.
Ja, spannend. Das darfst du gerne auch mal die Kakaobohnen probieren. Andreas gerne. Hat schon gekostet. Mundet es. Die Cappuccino-Richtung.
Schmeckt sehr lecker. Ja.
Sehr gut. Ich probiere gleich auch nochmal. Ist immer super im Podcast zu essen. Das ist immer ganz toll für allen Zuhörenden.
Unbedingt in den nächsten Weltladen gehen und El Puente Cappuccino kaufen.
Sehr schön. Ja. Das war der Werbeblock. Wir haben tatsächlich auch, das stelle ich dann gleich noch in die Shownotes, wir haben tatsächlich auf unserer Webseite auch eine Liste mit fairen Produkten. Das heißt, da kann man gucken, wo alles Eukocredit-Finanzierung drin ist. Das heißt, da müsste diese Schokolade dann auch aufgelistet sein. Ja, und zack, sind wir schon mittendrin in der Thematik des fairen Handels und Fair Trades. Lass uns noch mal kurz einen kleinen Schritt zurückgehen und so die Basics besprechen. Wieso braucht es denn eigentlich den fairen Handel?
Ja, wenn das Wirtschaftssystem weltweit nicht so wäre, wie es ist, dann bräuchte es keinen fairen Handel, weil der Handel fair wäre. Das ist ja auch immer wieder in der Diskussion, ob nicht eher die Produkte gelabelt werden müssten, die aus unfairen Arbeitsbedingungen kommen. Aber solange das eben noch nicht der Fall ist, ist Fairtrade, der faire Handel ganz grundsätzlich, der Ansatz, für Arbeitsrechte zu sorgen, für eine faire Bezahlung zu sorgen, für Verlässlichkeit in den Lieferbeziehungen zu sorgen und Menschen eben möglich zu machen, mit dem, was sie selber erwirtschaften, nicht nur für sich selbst, sondern für die Entwicklung ihrer Gemeinschaft auch beizutragen, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass das im Wirtschaften, dem Wirtschaften zugrunde liegt und der Zweck des Ganzen ist. Von daher, ja, dafür braucht es fairen Handel.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Sehr schön ausgeführt. Ich finde auch diese Perspektive ganz spannend, was du gerade meintest. Eigentlich müsste man ja andersrum machen und sagen, die Produkte, die nicht fair sind, da müsste man eigentlich ein Label drauf machen und sagen, also übrigens, da ist XYZ drinne sozusagen. Wenn ihr das kauft, unterstützt ihr beispielsweise Kinderarbeit oder
Ausbeutung
jeglicher Art. Genau.
Ja, der BDKJ, befreundeter Verband, hatte ja mal so eine Aktion mit Aufklebern, die man im Supermarkt verteilen konnte, wo einfach unfair drauf stand.
Und das konnte man einfach auf die Produkte kleben?
Ja.
Das ist ja so eine Guerilla-Aktion.
War Guerilla, aber wow, okay. Genau.
Gut, das haben wir es gerade schon gesagt, von wegen, man könnte andersrum sagen, hier kommt ein Label drauf und zack, das Produkt ist jetzt nicht fair. Andersrum betrachtet, woran sehe ich denn, dass ein Produkt wirklich fair ist?
Also für uns als Konsumenten gibt es dann natürlich Zertifikate. Die haben alle ihre Für und Wider und es ist super schwierig, sich darin zu orientieren. Es gibt nämlich ja nicht nur Zertifikate für den fairen Handel, es gibt genauso Zertifikate für ökologische Anbauweisen. Ich glaube, das hat diese Schokolade hier auch, das EU-Bio-Siegel. Und es gibt 30 Trillionen verschiedene Arten von Labeln. Es gibt verschiedene Arten von Labeln für Schokolade. Es gibt welche für Textilien. Es gibt welche für Kakao, Kaffee. Die haben alle unterschiedliche. Und um rauszufinden, was fairer Handel ist, gibt es einige. Und Fairtrade ist da, glaube ich, das weltweit mit am bekanntesten. Das wäre ein einfacher Weg, als Konsument zu erkennen, was ist fairer Handel. Ich glaube, das Problem, was ein bisschen dahinter steht, ist meistens auch, dass sich natürlich, was wir jetzt auch gesehen haben auf der Reise, nicht jeder kann sich leisten, so ein Zertifikat zu bekommen. Da stehen meistens lange Auditprozesse dahinter. Deswegen möglichst auf Transparenz achten. Es gibt zum Beispiel viele Kleidungsmarken in unserem Bereich, die sehr transparent auf ihren Websites schreiben, aus welchen Fabriken ihre Kleidung kommt, was die Lieferkette ist, die dahinter steht. Ob man ihm immer vertrauen kann, ist dann auch die Frage. Aber dafür sind eben diese Zertifikate eigentlich ein ganz guter Weg, wenn das nicht geht. Zu sagen, okay, ich habe hier ein Zertifikat wie Fairtrade, das ist bekannt. Wir wissen, was die Standards sind, die dahinter stehen. Was sind die Kriterien, die erfüllt werden müssen? Wird es von jemandem überprüft, der nicht von der Marke selber ist. Also wenn jetzt ein großes Unternehmen sagt, wir haben ein Sustainability-Programm, aber wir prüfen das selber, dann ist es nicht so transparent, wie wenn dann ein externer Auditor, ein dritter Akteur dazukommt und das überprüft anhand von bestimmten Kriterien. Deswegen, das kann man als Konsument ganz gut recherchieren. Man muss sich erstmal orientieren, was bedeutet was, was will ich überhaupt als Konsument? Das ist, glaube ich, die erste Frage, die man sich selber fragen muss, weil selbst fairer Handel, da gibt es Kriterien, die manchmal dabei sind und manchmal nicht. Zum Beispiel existenzsichernde Löhne sind ein sehr hoher Standard, würde ich sagen. Das ist das Ziel, aber nicht unbedingt überall, wo da drauf steht, dass es fair gehandelt hat, das zum Beispiel auch. Das heißt, das wäre zum Beispiel was, worauf man achten könnte.
Ja, weil du das gerade auch angemerkt hast, dass Zertifizierung oftmals auch eine Frage des Geldes sind. Also viele können sich vielleicht keine Zertifizierung leisten, sind eigentlich nach dem Papier fair, aber können sich eben diese Siegel nicht leisten. Das ist auch eine Thematik, mit der wir bei Eukocredit oft konfrontiert werden. Also ein Großteil unserer Partner sind zertifiziert, eben Fairtrade oder Bio oder haben Rainforest Alliance Zertifizierung. Aber klar gibt es auch die etwas kleineren Betriebe, die eben sagen, wir haben alles nach den Richtlinien von Fairtrade gemacht, aber wir können uns diese Siegel nicht leisten. Und das stellt dann auch Eukocredit vor eine Herausforderung, beziehungsweise hat dann Eukocredit einen eigenen Kriterienkatalog entwickelt, nach sozialen und Umwelt- und Governance-Kriterien dann die Partner auszuwählen und eben selber auch nochmal zu prüfen und diesen eigenen Kriterienkatalog nochmal anzuwenden.
Aber letztlich auch ein Appell an uns als KonsumentInnen, denn nur dann, wenn zertifizierte Betriebe möglichst viel dann auch über dieses Zertifikat absetzen können, desto eher rechnet sich das dann auch. Und wir hatten das Glück, in der Dominikanischen Republik Genossenschaften zu treffen, die 85% und mehr ihrer Ernte über den fairen Handel absetzen können. Und deshalb auch da wieder, das liegt auch bei uns im Regal, auf die entsprechenden Label zu schauen und damit dieses System und die dahinterstehenden Menschen auch zu stärken, dass das auch möglich ist.
Das ist eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage. Denn natürlich, wenn man so durch den Supermarkt läuft, wir haben gerade über Zertifizierung gesprochen und Fairtrade-Siegel, dann sieht man das gefühlt sehr häufig, könnte man natürlich zu dem Schluss kommen, ach ja, Fairtrade ist ja so in der Mitte der Gesellschaft angekommen, ich gehe in den Supermarkt, Großteil der Produkte sind fair. Aber jetzt mal ein Blick in die Realität, Andreas, wie sieht's denn aus? Wie groß ist denn so der Marktanteil von fair gehandelten Produkten?
Ja, wenn einmal im Jahr Fairtrade oder das Forum Fairer Handel die Zahlen veröffentlicht, dann sieht man, wie die Realität aussieht. Und es ist tatsächlich so, dass nur 5% des Kaffees zum Beispiel, der in Deutschland über die Ladentheke oder im Café verkauft wird, nur 5% stammt aus dem fairen Handel.
Und das ist richtig krass, weil ich glaube, Kaffee ist das meistgetrunkene Getränk in Deutschland. 5% davon sind fair gehandelt. Okay. Wow.
Genau. Und da ist zum Beispiel auch tatsächlich auch immer noch mal nachfragen, auch durchaus mal im Café fragen, wo kommt Ihr Kaffee her? Im Markt habe ich ja selber die Möglichkeit, im Regal mal genauer hinzuschauen. Aber da, wo Kaffee ausgeschenkt wird, weil ich glaube, bin davon überzeugt, auch die Nachfrage macht's halt eben. Bei Blumen zum Beispiel sieht's dann schon wieder anders aus. Da haben wir es wirklich geschafft, 36% der Rosen mittlerweile, die in Deutschland gehandelt werden, kommen aus dem fairen Handel. Das ist schon ein beachtlicher Marktanteil.
Absolut, das hätte ich ganz anders eingeschätzt. Ich hätte Rosen an letzten Punkt gesetzt und Kaffee oder Kakao viel weiter nach oben. Und wie sieht es bei Textilien aus?
Bei Textilien ist tatsächlich richtig wenig. Wir haben es vorher nochmal recherchiert und es sind 0,3% der in Deutschland.
Das tut richtig weh.
Das tut richtig weh. Das ist wirklich richtig wenig. Ich glaube, der Hintergrund dazu ist tatsächlich, dass die textile Lieferkette sehr viel komplexer ist als jetzt zum Beispiel Kaffee oder Kakao. Die ist so komplex und lang und streckt sich über so viele Länder. Das wird angebaut, Baikalsee, vernäht in Indien, gefärbt, nochmal ganz irgendwo anders. Das ist schwierig, da eine Transparenz reinzukriegen. Und die Transparenz braucht es eben, um fair gehandelt zu sein. Und ich habe vorhin schon von den Zertifikaten gesprochen. Es gibt nur wenig Siegel, die die gesamte Kette abdecken. Die meisten Siegel greifen einen Teil der Kette ab oder den Rohstoff, die Rohstoffproduktion, die Konfektion, die oft, also was jetzt neu ist, eben diese Recycling-Label, ob das geht oder nicht. Und da eben fair zu handeln, ist wahnsinnig schwierig. Das ist schwer, da irgendwie Transparenz reinzubekommen. Und da arbeiten wir dran, so gut wir können. Aber es ist super schwierig. Und jetzt gerade durch die Corona-Krise ist es auch einfach wirklich noch mal weniger geworden, weil da das System dahinter einfach sehr komplex ist und so funktioniert, dass viele große Firmen eine große Macht haben und dort, wo es eigentlich ankommen sollte, also das kontrollieren können, was dort passiert. Und das hat das Ganze auch nochmal ganz schön zurückgeworfen, würde ich sagen.
Was machen denn eure Organisationen in die Richtung, dass der faire Handel wachsen kann?
Wir jetzt im Bereich Textilien arbeiten in drei verschiedenen Bereichen. Wir sind im Bereich Bildung, das heißt, wir machen in Deutschland an Schulen und Hochschulen haben wir Bildungsarbeit, wo es eben darum geht, Wissen über nachhaltige Textilproduktion schon sehr jung einfach zu vermitteln und auf kreative Art und Weise. Ich bin selber aus dem Beschaffungsbereich, also aus der Beratung. Wir beraten Kommunen. Kommunen sind oft Großeinkäufer von Textilien, das wissen die wenigsten. Und wenn die darauf achten oder wenn sie in ihre Ausschreibung mit einbringen, dass diese Textilien nachhaltig oder fair gehandelt werden sollen, dann sind Unternehmen oftmals daran interessiert, das dann auch zu erfüllen. Und das hat dann schon Wirkung vor Ort, weil es ein relativ direkter Ansatz ist, so dass eine Kommune sagt, wir wollen gerne folgende Kriterien erfüllt haben und dann sagt das Unternehmen entweder, ja, ich kann das oder ich kann es nicht, und wenn sie es nicht können, dann kriegen sie eben den Auftrag nicht. Und wenn du gerne Aufträge bekommen möchtest, dann ist dir daran gelegen, das zu erfüllen. Und dann unser letzter Bereich, in dem wir arbeiten, ist das Auslandsteam. Wir haben auch direkt Projekte vor Ort, unterschiedlichster Natur. Hauptsächlich geht es uns eigentlich darum, dass Unternehmen Verantwortung übernehmen. Und wir haben einige Multiakteurspartnerschaften, in die auch Unternehmen mit einbezogen werden. Unter anderem eins, das momentan zu geschlechtsspezifischer Gesundheit am Arbeitsplatz ist. Ich glaube in Indien. Und so versuchen wir an vielen Stellen anzusetzen, um das Thema Fairness in der Textilindustrie zu bearbeiten und das ganze Thema voranzubringen und uns letztendlich dafür einzusetzen, dass Leute oder Menschen vor Ort oder auch hier unter fairen Arbeitsbedingungen arbeiten können.
Und was machen deine Organisationen?
Ja, also zuallererst setzt die KfD den Hebel bei den KonsumentInnen an, in dem Sinne, dass wir unsere aktuell über 260.000 Mitglieder wirklich motivieren im Privaten, aber auch im Gemeinschaftlichen. Wir sind ja eine Gemeinschaft vor Ort, eben in Gruppen organisiert, die ja auch Feste organisieren, Zusammenkünfte, dass dort faire Produkte eingesetzt werden. Wir helfen dabei, indem wir auch einen eigenen KfD-Café über El Puente, von denen wir die Schokolade hier in unserer Mitte haben, anbieten. Das können unsere Gemeinschaften dann direkt den eigenen KfD-Kaffee beziehen und ausschenken. Wir haben jetzt seit 2 Jahren zur Weihnachtszeit faire Pralinen, auch über El Puente, also wirklich zum Konsum. Aber bei uns gehört beim KfD-Bundesverband auch die Bildungsarbeit stark dazu. Auch in unseren Diözesanverbänden im Landesverband spielt das eine große Rolle, immer wieder über diese Strukturen, von denen Kenzer eben auch gesprochen hat, zu informieren, zu sensibilisieren. Und das ist genau auch die Parallele zu Miserior in der Bildungsabteilung. Wir haben neben dem Team Fastenaktionen auch ein Team Schule zum Beispiel, die Schulmaterialien erstellen, da immer wieder das Thema fairer Handel auch aufbringen. Also insofern diese komplexen Zusammenhänge auch im Bildungsbereich so aufzuarbeiten, dass ich als Konsument, Konsumentin nicht überfordert bin, sondern einen Ansatz habe, wenn ich dann eben bewusst einkaufen will.
Also der Bereich Bildungsarbeit ist definitiv bei all unseren Organisationen ein Schwerpunkt. Also bei ÖkoCredit gibt es ja auch ist ja auch ein Teil von den Förderkreisen, die regional arbeiten, die eben sehr viel Bildungsarbeit vor Ort machen, um eben zu informieren und über faire Produktionsbedingungen und den fairen Handel zu informieren. Ein Teil, den ich auch gerne noch erwähnen würde, weil es immer ein bisschen kurz kommt, ist ein Punkt, den ich sehr wichtig finde. Der faire Handel bzw. die Landwirtschaft steht oftmals vor dem Problem der Finanzierung. Also oftmals sind da große Finanzierungslücken, weil es ist eben Landwirtschaft. Kann man sich natürlich denken, wenn man einen Kredit vergibt in dem Bereich Landwirtschaft, ist natürlich risikoanfälliger, weil es kann natürlich sein, klar, gerade auch bedingt durch Klimawandel, durch Wetterveränderung, dass einfach Überschwemmungen oder Hitzeperioden kommen und dann die Ernte ausfällt. Deshalb ist dieser Bereich immer extrem abgeschnitten von Finanzierung. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den Eukocredit dann macht. Also da legt Eukocredit dann den Schwerpunkt hin und sagt, okay, wir finanzieren mit 16%, glaube ich, sind es aktuell im Portfolio, diesen Bereich, weil das eben einer der größten Hebel ist, um wirklich auch nachhaltige Entwicklung zu fördern in den Ländern des globalen Südens. Und genau, Eukocredit ist tatsächlich auch im Bereich des fairen Handels der größte Finanzier. Ein weiterer Schnittpunkt, würde ich sagen, der eng mit dem fairen Handel zusammenhängt, aber auch mit unseren Organisationen, ist das Thema Frauenempowerment. Da gibt es, wie gesagt, sehr viele Überschneidungen. Ich gucke es mal dich an, Kenza, zuerst. Wie unterstützt das eure Organisation? Du hast schon ein bisschen Femnet erklärt, aber wie genau werden dann jetzt Frauen gefördert oder empowered?
Also wir haben ein Projekt zu genderspezifischer Gesundheit am Arbeitsplatz, wo es eben genau um solche Sachen geht. Frauen sind öfter, also man, das sind, glaube ich, Probleme, die weltweit bekannt sind, zum Beispiel bei Periode, dass es eben eine Absicherung gibt für Arbeitsausfälle. Wir hatten ein Projekt auch zum Employment Injury Scheme. Da ging es um Arbeitssicherheit, was jetzt vor allem so im Kontext von Rana Plaza, wir haben 12 Jahre, seit das Fabrikgebäude eingestürzt ist und kämpfen immer noch um eben genau diese Arbeitssicherheit. Und da in diesen Fabriken hauptsächlich Frauen arbeiten, sind das natürlich unsere Zielgruppe in dem Bereich. Aber wir haben eben auch spezifische Projekte, die darauf abzielen. Und das Thema Gender ist eigentlich immer eins, was wir eben auch in der Bildungsarbeit abgreifen. Wir wollen jetzt in Zukunft auch in der Beschaffung, zu genderspezifischer Beschaffung was machen. Das geht dann nicht zwangsläufig nur um die Frauen vor Ort, also in Indien oder Bangladesch, die die Sachen zusammennähen. Es geht auch ganz viel dann um Dienstleistungen, die hier vor Ort von Kommunen eingekauft werden, wo oftmals auch prekäre Arbeitsbedingungen für Frauen herrschen, zum Beispiel Putzkräfte. Da soll es dann in Zukunft auch ein bisschen mehr drum gehen. Neben dem, dass wir uns natürlich zum Beispiel im Lieferkettengesetz in dem Prozess stark dafür eingesetzt haben, dass da irgendwie auch genderspezifische Punkte reinkommen, dass es eben nicht nur so allgemein gehalten wird, sondern es auch um Frauenrechte gehen soll und nicht nur Arbeitsrechte als ein einzelner Punkt, sondern Frauenrechte spezifisch genannt werden sollten. Das will ich sagen. Es ist in unserem Namen, wir sind ein feministischer frauenrechtlicher Verein. Eigentlich alles, was wir machen, dreht sich irgendwo um Frauenrechte und Frauenempowerment. Was ich aber an der Stelle auch noch dazu sagen muss, ist das Verständnis natürlich, dass Frauen oft davon betroffen sind. Was aber schon sagen muss, dass es natürlich nicht darum gehen kann, nur Frauen zu empowern, sondern es muss eigentlich marginalisierte Gruppen gehen. Deswegen geht es auch oft einfach um Arbeitsrechte, die dann zufällig hauptsächlich Frauen betreffen. Aber in dem Kontext sind halt ArbeiterInnen, die nicht unbedingt weiblich sind, auch marginalisiert. Das ist auch noch ganz wichtig dazu zu sagen, dass es uns nicht immer nur um Frauen geht und Flinter, sondern marginalisierte Gruppen, intersektionales Feminismusverständnis.
Und wie ist es beim KfD?
Also unser Engagement gründet ja erstmal in Deutschland. Klar, wir sind eine deutsche Organisation, die sich in Deutschland für Frauenrechte einsetzt. Wir sind engagiert beim Equal Pay Day. Wir sind in der Klimaallianz und bringen da frauenspezifische Themen und Perspektiven ein. Und die KfD hat ja aus dieser auch letztlich katholischen Sicht zu sagen, wir sind aber eine Weltgemeinschaft. Wir fühlen uns verbunden mit Menschen weltweit. Wir kämpfen eben nicht nur für uns hier, Germany first, sondern als globale Gemeinschaft wollen wir uns sehen und deshalb diese Selbstverständlichkeit zu sagen, wir bringen unsere Kraft in Netzwerken ein. Fairtrade ist dabei ein Netzwerk, das auf globaler Ebene aktiv ist, weil wir einfach mit dafür Sorge tragen wollen, dass alle Menschen ein gutes Leben haben können, dass die Rechte, die wir für uns hier in Deutschland in Anspruch nehmen wollen, auch anderen Menschen weltweit zugutekommen. Und da trägt uns einfach der Wert, wie sagte es Rosalba Gomez bei Banelino, die eben schon mal zur Sprache kam, diese Bananenkooperative, die Würde des Menschen ist der Kern des fairen Handels. Und genau darum geht's. Also die Würde des Menschen zu achten und für die Würde des Menschen einzutreten. Insofern ist es für uns selbstverständlich, das auch weltweit zu denken und dafür einzutreten. Und das eben in Netzwerken, anders dann als Femnet, die direkt in der Vernetzung mit Partnerorganisationen sind. Ja.
Macht ihr ja auch unter anderem damit, dass ihr bei Eukocredit investiert seid. Damit leistet ihr ja auch einen Beitrag, weil Eukocredit ja gezielt Projekte fördert oder Partner fördert, die dann wiederum sich gerade für Frauen einsetzen und Frauen Kredite vergeben oder Frauen auch Zugang zum Bildungssystem geben. Und genau deshalb unterstützt ihr das ja auch noch damit. Lass uns mal weitergehen zum nächsten Thema, was damit auch eng zusammenhängt, würde ich sagen, ist das Thema Klimaschutz. Was sind denn aus eurer Perspektive die aktuellen Herausforderungen im fairen Handel bei den Bauern und Bäuerinnen? Könnt auch gerne ein bisschen von der Reise erzählen, was euch da so aufgefallen ist.
Willst du starten?
Gerne. Mir ist gerade aufgefallen, du hast eingangs gefragt, was war so das Besondere oder das Highlight. Und mindestens genauso wie die Gesundheitsversorgung war für mich ein Highlight zu sehen, dass alle Genossenschaften, die wir besucht haben, Agroforst betreiben. Das ist ein System der Landwirtschaft, das ich bisher so eher über Miserior auch kannte, dass das bei Partnerorganisationen im landwirtschaftlichen Bereich eine immer größere Rolle spielt, weil das eine klimaresiliente Art, Landwirtschaft zu betreiben, sein kann. Mhm. Vielleicht ganz kurz, das hat mit einer stärkeren Diversifizierung zu tun. Da schaut man, wie man Pflanzen zusammenkriegt, die dann sich gegenseitig Schatten spenden, dafür sorgen, dass andere Pflanzen den Humus erhalten und so weiter. Das ist, wird jetzt hier für den Podcast zu weit führen. Aber
ich glaube, da gibt es schon eine Folge zu sogar von Eukokredit, wo Claudia zu Besuch war.
Sehr gut, genau.
Ja, dann genau nochmal nachschauen, Agroforst nochmal näher gucken und das war für mich so ein Aspekt, wo das ganz deutlich wurde, dass die Transformation mitten im Gange ist und ja im fairen Handel und generell in der Landwirtschaft man sich der Herausforderung stellt.
Auch der Herausforderung des Klimawandels. Habt ihr das auch gesehen vor Ort oder haben die Partner davon erzählt oder die Kooperativen, die ihr besucht habt, die Problematik Klimawandel, was neben Agroforst jetzt an anderen Alternativen aufgebaut haben?
Also was man sagen muss, dass als wir dort waren, alle Gespräche um Kakao sich immer darum gedreht haben, wie immens der Preis in den letzten Monaten in die Höhe geschossen ist durch Ernteausfälle in Westafrika. Und das war eigentlich immer Thema, weil das natürlich den Markt ungemein destabilisiert und die Prämie, die sie den Leuten in ihren kooperativen Versprechen, nicht mehr hoch genug ist, weil der Preis auf dem Weltmarkt einfach höher ist. Mhm. Und das ist natürlich eine volatile Situation, wo der faire Handel eigentlich das Ziel auch ein bisschen ist, das abzuschwächen und zu stabilisieren für die BäuerInnen vor Ort, dass sie einfach wissen, wir haben einen festen Preis, mit dem wir rechnen können und so dem Klimawandel eben entgegenstehen können, zu sagen, okay, selbst wenn unsere Ernte nicht ganz so groß ausfällt, wir können mit diesem festen Preis rechnen. Oder wenn unsere Ernte dieses Jahr überraschend groß ausfällt und der Weltmarktpreis runtergeht, wir können einfach mit einem festen Preis rechnen. Und das gibt natürlich auch eine gewisse Planungssicherheit, sodass eben zum Beispiel Saatgut gekauft werden kann, was so ein Agroforst-System finanzieren würde. Was vielleicht nicht gehen würde, wenn man jetzt nicht Mitglied in einer Kooperative wäre, die Fairtrade macht oder betreibt. Also ja, also das Thema Klimawandel ist eigentlich immer präsent gewesen in allen an allen Stationen, auf denen wir waren.
Ja, ich habe gerade auch nochmal gedacht, bei der ersten Kooperative, die eine Baumschule hatten und da auch verschiedene Dinge ausprobiert haben, um als Genossenschaft für die beteiligten Betriebe zu gucken, was geht, was macht Sinn. Ich denke jetzt an auch wieder an Banelino, wo wir die ihre eigenen Düngemittel herstellen und da auch gucken, was geht. Zum einen auf Biobasis, aber eben auch, was hilft uns unter den aktuellen auch klimatischen Bedingungen? Wie können wir da selber drauf reagieren und da möglichst auch unabhängig zu sein und nicht wieder sich in der Abhängigkeit von internationalen Konzernen zu begeben, was ja, Saatgut oder was Düngemittel betrifft.
Es hören ja viele Leute zu, es hören ja viele Leute diesen Podcast und ich finde es immer ganz schön, wenn man noch ein bisschen was mitgeben kann. Viele Stichworte sind jetzt gerade schon während des Gesprächs gefallen, aber nochmal so einen kurzen, sagen wir mal, Werbeblock für den fairen Handel. Was kann jeder Einzelne tun, um wirklich den fairen Handel zu unterstützen?
Ich kann da ganz klar nochmal das sagen, was im Laufe des Gesprächs auch schon mal aufgekommen ist. Wir als KonsumentInnen haben eine Macht und auch durchaus immer wieder auch Fragen. Auch wenn vielleicht ein Produkt aus dem fairen Handel auf einmal nicht mehr im Regal steht. Nachfragen. Warum gibt's das jetzt nicht mehr? Denn darauf reagieren Betriebe in Deutschland. Also da ganz klar eine Motivation, nicht einfach hinzunehmen, wie es ist, sondern zu fragen und damit auch Druck aufzubauen auf das System.
Ja, ich würde vielleicht noch hinzufügen, informiert euch darüber, was passiert, was sind Möglichkeiten, was passiert auf politischer Ebene auch. Wir sehen halt gerade momentan, dass auf vielen Ebenen Sachen, die sich hart erkämpft wurden im Bereich fairer Handel und unternehmerische Sorgfaltspflichten, zurückgestuft werden sollen. Und setzt euch dafür ein, werdet aktiv, informiert euch über die Inhalte von den Siegeln, was ist euch wichtig und dann fragt nach. Ich glaube, was wir auch auf allen Stationen unserer Reise mitgekriegt haben, war, kauft Fairtrade-Sachen. Kauft sie, sodass sich die Nachfrage erhöht und wir einen größeren Absatz haben und mehr davon verkaufen können. Das hilft uns ungemein.
Du meintest ja gerade, KonsumentInnen haben Macht. Ich würde auch noch hinzufügen, auch Geld hat Macht. Und Geld ist per se nicht schlecht. Es kommt drauf an, wo man es anlegt oder welchen Nutzen es im Endeffekt hat. Ihr seid ja auch abhängig von Spenden. Das heißt, da auch nochmal der Appell, schaut euch die Webseite an. Oder wenn ihr Interesse habt an einer Geldanlage bei Eukocredit, sprecht uns an und tut was Gutes. Welche Vision habt ihr denn für die Welt in 10 Jahren und wie trägt euer Engagement dazu bei? Ich hoffe, wir gehen positiv hier raus.
Meine Utopie für in 10 Jahren ist, glaube ich, dass die Welt ein gerechterer Ort ist, dass alle im Bereich jetzt Fernhandel, wenn wir über Fernhandel sprechen, Menschen, die arbeiten, dementsprechend auch gut dafür entlohnt werden und davon leben können und nicht nur überleben können. Die Idee von mir ist, glaube ich, auch, dass Unternehmen, wenn es weiterläuft wie bisher, Unternehmen Verantwortung übernehmen für das, was sie tun, für das, was in ihren Lieferketten geschieht, aber gleichzeitig auch, dass die Politik Verantwortung nimmt dafür. Ich glaube, das sind 2 wichtige Faktoren, die in meiner Utopie in 10 Jahren stimmen und natürlich die Politik sich dafür einsetzt, dass es faire Lieferketten gibt, sodass diese Macht vom Konsumenten, die wir momentan haben, die da ist, dass die nicht mehr unbedingt nötig ist, weil wir eben wissen, dass das meiste, was produziert wird, fair gehandelt wird und nicht, dass wir erstmal davon ausgehen müssen, dass es nicht fair gehandelt wird und es dann Ausnahmen gibt.
Und bei dir, Andreas?
Ich bin davon überzeugt, wie beim Klimawandel gibt es auch gesellschaftlich Kipppunkte, sogenannte Points of No Return. Und auch wenn wir aktuell teilweise in Rollback wahrnehmen, auch gerade was Fragen von Frauenempowerment, von Geschlechtergerechtigkeit betrifft, bin ich davon überzeugt, dass wir in den nächsten 10 Jahren an diesen Kipppunkt kommen, wo wir weltweit merken werden, Frauen und ganz grundsätzlich auch marginalisierte Gruppen lassen sich das nicht mehr länger gefallen und erheben ihre Stimme. Wir können das schon hören, wenn wir genau hinhören. Die Stimmen sind schon da und die Stimmen merken immer mehr, dass da andere Stimmen sind und vereinen sich. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir in 10 Jahren ganz anders nochmal über diese Themen reden werden, weil durch diese Stimmen der Druck da sein wird, dass ob jetzt Wirtschaft oder Politik ins Handeln kommen muss, weil es gar nicht mehr anders geht.
Vielen Dank euch beiden, dass ihr hier wart. Vielen Dank für euren Input und das wirklich sehr interessante Gespräch.
Danke für die Einladung.
Danke. Schön, dass wir hier sein durften.
Bis zum nächsten Mal.
Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Die nächste Folge wird meine Kollegin Sina moderieren und zu Gast wird Luisa Schneider sein. Das ist eine Klimajournalistin, die auf der Suche nach Lösungen ist für die Klimakrise. Also schaltet wieder ein und bis zum nächsten Mal.